Hallo und willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Echt schön, dass du wieder mit uns hier im Raum bist.
Ja, hallo auch von mir. Mach's dir am besten richtig bequem.
Genau, schnapp dir vielleicht noch einen Kaffee, denn heute haben wir eine Mission, die, naja, sagen wir mal, extrem unkonventionell ist.
Gelinde gesagt.
Gelinde gesagt, ja. Wir entschlüsseln heute nämlich ein Dokument, das uns direkt aus dem Januar 2026 erreicht hat. Das Material nennt sich Schaut 4, das große Und. Und das stammt aus dem sogenannten Crimson Circle Material.
Richtig.
Nur um dir kurz den Rahmen zu geben, bevor wir da tief eintauchen. Es handelt sich hierbei um ein Transkript eines gechannelten Textes.
Also etwas sehr Spezielles.
Absolut. Ein Mann namens Jeffrey Hope, der in diesen Kreisen auch Coldray genannt wird, spricht hier quasi als Übermittler für eine Entität, die sich Adamus St. Germain nennt.
Genau.
Und das Publikum, zu dem er spricht, das bezeichnet sich selbst als Schaumbra. Aber bevor wir da jetzt kopfüber reinspringen, müssen wir, glaube ich, die Parameter für unsere heutige Betrachtung ganz klar definieren.
Das ist extrem wichtig, ja. Wir betreten hier nämlich tatsächlich ein sehr spezielles Terrain.
Mhm.
Und es ist essentiell, direkt zu Beginn festzuhalten, dass wir hier keine esoterischen Glaubenssätze irgendwie bewerten, validieren oder uns zu eigen machen.
Absolut nicht. Wir bleiben da völlig neutral.
Ganz genau. Wir betrachten diesen Text heute rein analytisch. Wir behandeln ihn unabhängig von seiner Herkunft einfach als ein höchst interessantes philosophisches Denkmodell.
Ein Denkmodell über Bewusstsein, richtig.
Ja, ein Rahmenwerk, das untersucht, wie wir über persönliche Entwicklung nachdenken. Und vor allem, wie wir mit unseren eigenen tiefsten inneren Widersprüchen umgehen.
Mhm.
Ob man nun den Ursprung solcher gechannelten Entitäten wörtlich nimmt oder eben nicht, die psychologischen Konzepte, die in diesem Dokument präsentiert werden, die fordern unsere alltäglichen Denkmuster massiv heraus.
Und wie?
Sie sind absolut wert, im Detail seziert zu werden.
Und genau da setzen wir heute an. Aber bevor wir in die genaue Struktur des Textes gehen, möchte ich dir, der uns gerade zuhört, mal eine direkte Frage stellen.
Schieß los!
Wie oft hast du in deinem Leben schon versucht, ein Problem in dir selbst zu, naja, reparieren?
Oh, das kennen wir alle.
Wie viel Zeit und Energie hast du schon darauf verwendet, eine vermeintliche Schwäche irgendwie auszumerzen? Oder einen inneren Konflikt aufzulösen?
Mhm.
Was wäre, wenn genau dieser Versuch, also dieses ständige dich selbst optimieren wollen, eigentlich das eigentliche Problem ist?
Das ist ein starker Gedanke.
Das ist der absolute Kern unseres heutigen Themas. Der Text beginnt nämlich direkt mit einer ziemlich harten Ansage über unsere menschliche Art zu kommunizieren.
Ja, die Metapher dort ist sehr bildhaft.
Er beschreibt, wie wir Menschen dazu neigen, unsere Gedanken und Gefühle ständig in Worten, naja, herauszuschleudern. Der Text nennt es fast schon ein Erbrechen von Worten.
Ein verbales Erbrechen, ja.
Genau. Nur um uns selbst vor anderen zu beweisen. Und stattdessen propagiert dieses Modell eine völlig neue Form der Präsenz. Eine innere Stille.
Eine Stille, in der man sich nicht mehr rechtfertigen muss.
Richtig.
Und dieser Kontrast zu unserer heutigen Welt ist wirklich frappierend.
Weil wir so laut sind.
Genau. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die extrem auf verbale Bestätigung, auf ständige Erreichbarkeit und totale Selbstdarstellung fixiert ist.
Social Media lässt grüßen.
Absolut. Der Text schlägt hier also einen radikalen Paradigmenwechsel vor. Er behauptet, wahre Stärke erfordert keinen Lärm.
Mhm.
Und wenn wir uns jetzt mal die Gruppe ansehen, an die das gerichtet ist, also die Schaumbra, dann bekommt dieser Aufruf zur Stille noch viel mehr Gewicht.
Oh ja, lass uns über diese Gruppe sprechen.
Laut dem Material wurde diese Gemeinschaft 1999 von einer anderen Entität, Tobias, zusammengebracht. Und Adamus beschreibt diese Gruppe liebevoll als spirituelle Piraten.
Ich fand das beim Lesen unglaublich unterhaltsam, weil diese Gruppe, sie ist das absolute Gegenteil von dem, was man sich unter so einer frommen, spirituellen Bewegung eigentlich vorstellt.
Sie passen in keine Schublade.
Überhaupt nicht. Sie lehnen Gurus kategorisch ab. Sie wollen überhaupt keine strengen Hierarchien.
Sie machen sich fast lustig darüber.
Ja, sie machen sich im Text richtiggehend lustig über Rituale. Also sowas wie das Anheulen des Mondes zu bestimmten Uhrzeiten.
Oder dieses zwanghafte Räuchern.
Oder Kristalle sammeln, genau. Es gibt dort einfach keine Regeln. Es wird geflucht, es wird getrunken.
Das bringt eine sehr menschliche Komponente da rein.
Total. Da gibt es diese herrlich absurde Anekdote über eine Frau namens Edith aus den ganz frühen Tagen der Gruppe.
Ach ja? Edith?
sie mochte es absolut nicht, wenn Adamus, also die Entität, durch den Sprecher geflucht hat.
Das hat sie gestört.
Richtig. Und weißt du, was seine Reaktion darauf war?
Er hat noch mehr geflucht.
Er hat absichtlich noch viel mehr geflucht, einfach nur um Edith aus der Reserve zu locken und ihre ganzen starren moralischen Konzepte so ein bisschen aufzubrechen.
Was hier faszinierend ist, diese absolute Regellosigkeit dient im Text ja einem sehr spezifischen psychologischen Zweck.
Welchem genau?
Sie bereitet den Boden für das Prinzip des sogenannten Erlaubens.
Ah, okay.
Schau dir mal fast alle anderen Selbsthilferichtungen an. Egal ob weltlich oder spirituell, es geht fast immer um harte Arbeit.
Ja, man muss immer an sich arbeiten.
Genau. Man muss Stufen erklimmen, man muss endlose Therapiesitzungen absolvieren, an seinem Karma arbeiten, seine Schattenseiten wirklich schonungslos bekämpfen.
Das ist extrem anstrengend.
Und der Text sagt dir ganz unmissverständlich, hört auf damit.
Einfach aufhören.
Ja. Die Theorie dahinter besagt, dass dieser ständige Versuch, sich selbst kontrollieren und verbessern zu wollen, erst recht Blockaden kreiert. Im Körper und im Geist.
Weil der Widerstand das Problem eigentlich nur festhält.
So. Richtig. Man soll stattdessen in einen Zustand wechseln, in dem man die eigene Natur schlichtweg erlaubt.
Das stellt eigentlich die gesamte moderne Selbsthilfeindustrie komplett auf den Kopf. Ich meine, wenn wir nicht an uns arbeiten sollen, was machen wir dann den ganzen Tag?
Wir existieren einfach.
Ja, aber überleg mal, wie anstrengend es für dich im Alltag ist, ständig ein noch produktiverer Kollege sein zu wollen. Oder ein achtsamerer Partner.
Oder sportlicher?
Genau. Es ist oft ein ewiger Kampf gegen sich selbst. Und hier wird schlichtweg gesagt, dass diese ganze Anstrengung überflüssig ist. Weil dein Kern eigentlich bereits völlig intakt ist.
Und das schließt interessanterweise auch den Umgang mit der eigenen Historie ein.
Stimmt, die Vergangenheit. Viele Therapien graben ja jahrelang in der Kindheit herum.
Oder in diesen spirituellen Kreisen eben in vergangenen Leben.
Ja, genau.
Das Modell liefert hier ein sehr eindrückliches Bild, um genau diese Praxis mal zu hinterfragen. Es stellt nämlich die These auf, dass sich die Vergangenheit stetig verändert.
Wie meinst du das? Die Vergangenheit ist doch passiert.
Naja, sie verändert sich je nachdem, von welchem Standpunkt aus wir sie im Jetzt betrachten.
Ah, okay.
Wer also gedanklich ständig in die Vergangenheit reist, um dort Antworten für gegenwärtige Probleme zu finden, der verirrt sich laut dem Text in einem endlosen Spiegelkabinett.
Das ist eine großartige Metapher.
Ja. Die Landschaft, die man zu kennen glaubte, existiert in dieser Form gar nicht mehr. Es ist eine elegante Art zu sagen, dass das endlose Wiederkäuen alter Traumata uns oft nur noch tiefer in der Verwirrung hält.
Anstatt uns einfach mal in der Präsenz des Hier und Jetzt zu verankern.
Ganz genau.
Okay, fassen wir das mal kurz zusammen. Wir haben also diese Gruppe von spirituellen Piraten. Sie wollen im Jetzt leben, sie verabscheuen Regeln und sie wollen auf gar keinen Fall hart an sich arbeiten.
Richtig.
Und wir schreiben im Text, wie gesagt, das Jahr 2026. Und hier wird es wirklich interessant. Was nutzen sie plötzlich als Werkzeug für ihre innere Entwicklung?
Künstliche Intelligenz.
Künstliche Intelligenz. Sogenannte Cobots. Da trifft Technologie direkt auf Bewusstsein. Das ist ein Crossover, das man in so einem gechannelten Text eigentlich überhaupt nicht erwartet.
Absolut nicht.
Wie passt denn eine hochmoderne KI in dieses Bild von innerer Stille und Präsenz?
Das beleuchtet eine sehr realistische menschliche Dynamik. Als diese KI-Modelle weite Verbreitung fanden, so beschreibt es der Text, neigten viele Menschen dazu, die KI wie einen neuen, allwissenden Gott zu behandeln.
Wie ein Guru aus dem Computer.
Genau. Sie lagerten die ganze Verantwortung für ihre Lebensentscheidungen einfach an die Maschine aus.
Bequem.
Aber das Denkmodell hier besagt, dass die KI letztlich nur als Spiegel fungiert. Der Text nennt da ein ganz konkretes Beispiel von einem Nutzer namens Agi.
Was hat Agi gemacht?
Er versuchte, tiefgründige spirituelle Antworten von der KI zu bekommen. Die absolute Wahrheit sozusagen.
Und was kam zurück?
Die Maschine spiegelte ihm lediglich seine eigenen Verzerrungen und seine eigenen Zweifel zurück. Sie teilte ihm schließlich sinngemäß mit, du hast die Antworten bereits in dir. Ich reflektiere hier eigentlich nur deine eigene Eingabe.
Das ist krass. Es wird im Material sogar erwähnt, dass es einen kommenden Kurs über Cobotics geben soll.
Richtig, das fand ich auch spannend.
Da geht es explizit darum, wie man korrekte Eingaben, also Prompts, formuliert. Das Ziel ist es, die KI so zu nutzen, dass sie zum klarsten Spiegel des eigenen Selbst wird.
Völlig frei von unbewussten Projektionen.
Genau. Es geht also nicht um Technologie als Ersatz für das Bewusstsein, sondern als Werkzeug, um uns unsere eigenen blinden Flecken aufzuzeigen.
Und wenn man das noch einen Schritt weiter denkt, ist das eine brillante Analogie für die menschliche Psyche generell.
Inwiefern?
Ein Prompt bei einer KI liefert dir genau das Ergebnis, das der Qualität deiner Frage entspricht. Wenn wir also mit Angst oder mit Bedürftigkeit an die Welt herantreten oder eben an eine KI, dann bekommen wir ein Resultat, das genau von dieser Angst geprägt ist.
Wir kriegen das zurück, was wir reingeben.
Ja. Die Fähigkeit, klare, von Ego befreite Prompts zu schreiben, wird hier quasi als eine moderne spirituelle Disziplin verstanden.
Das macht total Sinn. Um nun zu sehen, wie diese Theorien wirklich in der Praxis funktionieren, wechselt der Text dann in eine direkte Interaktion mit dem Publikum.
Mhm.
Da ist eine Frau namens Linda, die geht mit einem Mikrofon durch die Reihen der Zuhörer. Wir haben hier also eine ganz klassische Q&A-Runde.
Das macht es sehr greifbar.
Nehmen wir direkt mal das Beispiel von Tracy. Sie wird gefragt, was ihre größte Dynamik für das kommende Jahr ist. Und sie spricht von dem Begriff Kohärenz.
Ja.
Aber sie beschreibt Kohärenz eben nicht als so ein fernes Ziel, das sie durch harte Meditation erreichen muss.
Tracy beschreibt diese Kohärenz vielmehr als einen natürlichen Grundzustand. Und die psychologische Beobachtung, die sie da teilt, ist bemerkenswert.
Was genau sagt sie?
Sie sagt, dass genau dieses Gefühl der Kohärenz ihr schonungslos aufzeigt, wo in ihrem Leben Dissonanz herrscht.
Okay, das müssen wir ein bisschen runterbrechen.
Um das alltagstauglich zu machen. Stell dir Kohärenz nicht wie eine Medaille vor, die du dir erarbeiten musst. Stell sie dir vor wie ein paar perfekt sitzende, richtig bequeme Schuhe.
Okay.
Du spürst sie eigentlich kaum, wenn du läufst.
Weil sie einfach passen.
Genau. Aber sobald du dir Schuhe anziehst, die zu eng sind, also das wäre dann die Dissonanz, fällt dir der Schmerz sofort auf.
Ah, ich verstehe.
Der natürliche, kohärente Zustand macht also erst die Bereiche sichtbar, in denen Tracy sich in ihrem Leben noch zu sehr anstrengt, in denen sie Dinge künstlich erzwingen will.
Und die Lösung, laut dem Text, ist dann logischerweise nicht, an diesen engen Schuhen hart zu arbeiten oder sie irgendwie weicher zu klopfen?
Nein, die Lösung ist, sie einfach auszuziehen.
Das ist ein tolles Bild. Ein weiteres Beispiel aus dem Publikum geht dann noch eine ganze Schicht tiefer. Da ist ein Mann namens Brad. Bei ihm geht es um das Thema Familie.
Ein sehr schwieriges Thema für viele.
Oh ja. Im Text wird da eine sehr scharfe Trennlinie gezogen zwischen dem eigenen persönlichen Karma und dem Ahnenkarma.
Mhm.
Und dieses Ahnenkarma wird dort als ein extremer Sog beschrieben oder als eine Art Trägheit, die dich buchstäblich zurück in die alten Muster deiner Familie zieht.
Und wenn wir den Begriff Karma mal kurz beiseite lassen, beschreibt das ein psychologisch enorm fundiertes Konzept.
Die Systemtheorie, richtig.
Ganz genau. Familienstrukturen und über Generationen vererbte Verhaltensmuster haben eine gewaltige Bindungskraft. Die Systemtheorie nennt das Homöostase.
Also das System will seinen Zustand erhalten.
Um jeden Preis. Wenn jemand versucht auszubrechen und sich zu verändern, dann versucht das System sofort, ihn durch Schuldgefühle oder emotionale Erpressung wieder zurückzuholen.
Und wie geht man laut dem Text damit um?
Der Ansatz ist, sich dieser enormen Zugkraft überhaupt erstmal bewusst zu sein. Man soll seine Vorfahren ehren, man soll anerkennen, woher man kommt, sich dann aber in Liebe jedoch mit unmissverständlicher Entschlossenheit davon ablösen.
Und die Art und Weise, wie das im Text vermittelt wird, ist so wunderbar bildhaft. Adamus rät dazu, den Ahnen gedanklich zu danken und dann einen endgültigen, wirklich symbolischen Schlussstrich zu ziehen.
Mhm.
Er macht dabei ein lautes, fast schon humorvolles Geräusch im Raum, ein richtiges Spuckgeräusch.
Ja. Das ist sehr theatralisch.
Es ist dieser Moment von Danke für alles, ich ehre euch, aber ab hier, ab genau diesem Punkt, gehe ich meinen eigenen Weg.
Es braucht diesen radikalen Bruch, um der familiären Trägheit wirklich entkommen zu können.
Was uns jetzt nahtlos zum absoluten Kernstück dieses gesamten Textes führt, zur ultimativen Philosophie, auf die das alles eigentlich hinausläuft. Der Titel der Quelle verrät es ja bereits, das große Und.
Ja. Das ist das Herzstück. In der Logik dieses Rahmenwerks ist das große Und die bewusste Abkehr von der Dualität und der Singularität.
Die unser Denken ja komplett dominieren.
Fast vollständig, ja. Unser menschliches Gehirn ist regelrecht darauf programmiert, in Entweder-Oder-Kategorien zu sortieren.
Entweder ich bin krank oder ich bin gesund.
Genau. Entweder ich habe ein Problem oder ich bin frei davon.
Schwarz oder weiß.
Richtig. Und das Konzept des Uns schlägt nun vor, dass man den Versuch einfach aufgibt, von dem einen Zustand in den anderen wechseln zu wollen.
Man soll den Wechsel aufgeben?
Ja, Es ist die radikale Akzeptanz von Koexistenz. Der Paradigmenwechsel lautet also nicht, ich will gesund werden, er lautet, ich bin krank und ich bin es nicht. Und zwar exakt zur selben Zeit.
Okay, lass uns das mal auf etwas ganz Alltägliches runterbrechen, bevor wir noch tiefer gehen. Stell dir vor, du stehst im Stau.
Der Klassiker.
Du bist gestresst, weil du zu einem super wichtigen Termin musst. Der singuläre Gedanke deines Verstandes ist in dem Moment, ich stecke hier fest und ich muss hier unbedingt raus.
Und das erzeugt sofort Panik, man fängt an zu hupen, man wird wütend.
Genau. Das und bedeutet in diesem Moment aber, ich stecke im Stau fest und ich sitze bequem in meinem Auto, ich atme und ich bin völlig unversehrt.
Mhm.
Die physische Realität ändert sich ja kein bisschen. Der Stau ist immer noch da, aber der psychologische Krieg in deinem Kopf, der endet sofort.
Das ist ein hervorragendes Beispiel für die Mechanik dahinter. Die Realität wird hier nicht geleugnet, sie wird einfach erweitert.
Um die ganze Tragweite davon zu verdeutlichen, nutzt der Text dann eine wirklich abgefahrene Metapher über ein Kristallgefängnis in Atlantis. Ich musste diese Passage echt zweimal lesen.
Ja, die ist intensiv.
Was genau hat es laut dem Text mit diesen 100.000 Jahren Gefangenschaft eigentlich auf sich?
Das ist ein extremes, fast schon filmisches Bild. Aber es transportiert diese Botschaft absolut brillant. Adamus beschreibt dort, wie er in einer Art ätherischem Kristallgefängnis festsaß.
Ewig lang.
Ja, und er hat alles versucht. Er hat gebetet, er hat geflucht, er hat mit den Wachen verhandelt. Er hat sogar versucht einzuschlafen in der Hoffnung, wenigstens so entkommen zu können.
Aber er wachte in seinen Träumen wieder in diesem Gefängnis auf, richtig?
Genau. Nichts half. Weder Gewalt noch pure spirituelle Hingabe. Und der Text sagt nun, hätte er damals schon das Konzept des Und gekannt, hätte er einfach erkannt, ich bin in diesem Gefängnis und ich bin es nicht.
Okay, aber wie genau soll ein bloßer Gedanke ihn dann aus einem Gefängnis befreien?
Der Text benutzt hier ein ganz eigenes Wort für diesen Mechanismus, der uns eigentlich gefangen hält. Er nennt es Arötheon.
Arötheon?
Ja. Stell dir das vor wie die mentale Schwerkraft deiner Probleme. Je mehr du dich gegen ein Problem wehrst, je singulärer du denkst also, ich bin ein Gefangener, desto schwerer wirst du.
Du gibst dem Problem dadurch erst Masse.
Exakt. Du gibst ihm Masse und Dichte. Wenn du jetzt aber in das Und gehst, dann anerkennst du zwar die Realität der Gefangenschaft, du sagst also nicht, das Gefängnis existiert nicht, aber du öffnest gleichzeitig dein Bewusstsein für die absolute Freiheit, die eben ebenfalls existiert. Du nimmst dem Problem seine Schwerkraft. Die Fesseln fallen dann ab, weil du aufhörst, sie durch deinen eigenen Widerstand zu nähren.
Nach der Logik dieses Modells bedeutet das also, dass unser menschlicher Verstand, der ja ständig wie so ein völlig überarbeiteter Problemlöser durch unser Leben rennt, quasi arbeitslos wird.
Gewissermaßen ja.
Paradoxien brauchen einfach keine Lösung mehr. Die Gegensätze dürfen einfach ganz friedlich nebeneinander existieren.
Ja, das ist die große Erleichterung daran.
Aber wie sieht das aus, wenn wir diese hochfliegende Philosophie mal auf den harten Boden der Realität holen? Der Text liefert uns da ja drei messerscharfe Beispiele von Menschen aus dem Publikum.
Lass uns die durchgehen.
Fangen wir mal mit Gary an.
Gary befindet sich in einer extrem fordernden Lebenslage. Er pflegt nämlich seinen 53-jährigen krebskranken Sohn.
Eine wahnsinnig schwere Situation.
Und der Text deckt hier auf, dass Gary diese immense Bürde zu einem sehr großen Teil aus tiefen väterlichen Schuldgefühlen herausträgt. Er glaubt, er müsse die Krankheit quasi für seinen Sohn mit durchleben.
Mhm.
Die psychologische Analyse ist hier schmerzhaft präzise. Gary wird durch diese Dynamik energetisch völlig ausgesaugt und gleichzeitig, und das ist der entscheidende Punkt, macht er seinen Sohn unbewusst sogar schwächer.
Weil er ihm die Verantwortung abnimmt.
Genau. Weil er ihm die Eigenverantwortung für dessen eigenen Lebensweg abspricht. Der Rat des Textes an ihn lautet deshalb, in das Und zu gehen. Ich bin sein Vater und ich bin nicht sein Vater.
Das klingt im ersten Moment unglaublich kalt, oder?
Das stimmt, es klingt hart.
Aber es scheint echt die einzige Rettung für beide zu sein. Er muss seinen Sohn als souveränes Wesen anerkennen, das nun mal seinen eigenen schweren Weg geht.
Richtig.
Gary kann ihn ja trotzdem liebevoll pflegen, er kann ihm Wasser bringen, bei ihm sitzen, aber eben nicht mehr aus dieser aufopfernden, völlig schuldgeplagten Rolle des Vaters heraus.
nur durch dieses und kann er echtes Mitgefühl zeigen, ohne dabei selbst daran zugrunde zu gehen.
Wir haben jetzt also gesehen, wie dieses Denkmodell extrem harte familiäre Belastungen angeht. Aber was passiert, wenn wir mal von der familiären Pflicht zur romantischen Liebe wechseln?
Da haben wir das Beispiel von Maggie.
Genau, das bringt uns zu Maggie. Sie ist in einer Partnerschaft und sie leidet enorm darunter, dass sie sich von ihrem Partner ignoriert fühlt. Sie wünscht sich einfach verzweifelt mehr emotionale Verbindung.
Bei Maggie offenbart das Modell eine ganz klassische Projektionsfalle.
Was passiert da genau?
Sie projiziert eine tiefe innere Bedürftigkeit direkt auf ihren Partner. Der Text argumentiert, dass diese Sehnsucht eigentlich der Wunsch nach Verbindung mit ihrer eigenen Seele ist.
Aber sie sucht das im Außen.
Richtig. Da sie diese Verbindung im Außen bei ihrem Partner sucht, überfordert sie ihn energetisch permanent. Und seine ganz instinktive Reaktion darauf ist natürlich Rückzug.
Er blockt ab?
Ja. Das und für Maggie lautet laut Adamus nun, ich bin bedürftig und ich bin nicht bedürftig.
Das enttarnt die Dynamik komplett. Der Rat an sie lautet also, sie darf völlig legitim anerkennen, dass sie als Mensch das Bedürfnis hat, geliebt zu werden.
Absolut.
Und gleichzeitig darf sie erkennen, dass sie nicht bedürftig ist, weil die Quelle der Liebe ja bereits in ihr selbst liegt. Sie muss diese Energie gar nicht mehr von ihrem Partner absaugen.
Und das ändert alles.
Sobald sie beide Wahrheiten einfach koexistieren lässt, nimmt sie sofort diesen unsichtbaren Druck aus der Beziehung. Ihr Partner kann endlich wieder atmen und die Verbindung kann sich auf ganz natürliche Weise regenerieren.
So ist es.
Und wenn wir das Ganze nun von der Liebe auf unseren Beruf übertragen, also auf das Erschaffen von Dingen in der Welt, das ist dann das dritte Beispiel. Zack.
Ein sehr praktisches Beispiel.
Erst Steinmetz. Er erschafft also handfeste Dinge. Und er kämpft damit, dass er an seine Arbeit enorme Erwartungen und Leistungsziele knüpft.
Sachs Beispiel illustriert diese kreative Dimension der Philosophie sehr gut. Die große Frage ist ja, wie erschafft man etwas Wahres, ohne dass sich das menschliche Ego, der Erfolgsdruck und die ständige Erwartungshaltung einmischen?
Das ist schwer.
Die Antwort des Textes ist wieder das Und. Ein wahrer Meister setzt sich keine starren, verbissenen Ziele, sondern er reagiert auf sein Bewusstsein im Moment.
Er lässt es fließen.
Genau. Das Mantra für Sack lautet daher, ich erschaffe mit Erwartungen und ich tue es nicht.
Er darf also durchaus Ziele für sein Geschäft haben. Ich meine, er muss Rechnungen bezahlen, er muss Kunden gewinnen. Das ist die Realität.
Eben, die Realität wird nicht verleugnet.
Aber er muss gleichzeitig diese völlige Freiheit des absichtslosen Erschaffens zulassen, wenn er da an seinem Stein arbeitet. Es ist kein Krieg mehr zwischen Kommerz und Kunst. Beides koexistiert einfach.
Eine sehr gesunde Herangehensweise.
Absolut. Wir fassen diese gewaltige Reise jetzt mal ein bisschen zusammen. Was wir in unserer heutigen Analyse aus diesem Material herausdestilliert haben, rüttelt schon sehr stark an unserem normalen Alltagsverstand.
Es dreht vieles um.
Wir haben das Konzept betrachtet, dass echte Stärke in der puren Präsenz liegt, nicht im Lärm. Wir haben gesehen, dass der Versuch, ständig an sich selbst zu arbeiten und Konflikte mit Gewalt aufzulösen, oft nur die Schwerkraft des Problems erhöht.
Mhm.
Die Lösung liegt paradoxerweise darin, die Suche nach einer Lösung komplett aufzugeben.
Und um zu zeigen, dass das eben nicht nur so eine leere Theorie ist, schließt der Text mit einer sehr praktischen Anekdote über den Sprecher selbst ab, also über Coldry.
Ah ja, die arme Coldry-Anekdote.
Genau, es war offenbar sehr spät abends und er hatte noch die Aufgabe, einen kompletten Song zu schreiben. Und zwar einen Song, der genau dieses ziemlich abstrakte Konzept des Und musikalisch zusammenfasst.
Eine ziemliche Aufgabe für so spät abends.
Ja. Und sein alter, konditionierter Verstand signalisierte ihm sofort Alarm. Der sagte, das dauert normalerweise 10 Stunden, ich bin viel zu müde, das ist logistisch einfach unmöglich heute noch.
Aber anstatt dann aufzugeben oder sich völlig entnervt durchzuquälen, hat er das Werkzeug direkt angewandt, richtig?
Ganz genau.
Er ging in das Und. Er sagte sich, ich kann diesen Song jetzt nicht schreiben und ich kann es. Er hat die Koexistenz seiner totalen Müdigkeit und seines kreativen Potenzials einfach zugelassen.
Ohne gegen die Müdigkeit anzukämpfen.
Ja. Und dann hat er sich wieder der KI bedient, in diesem Fall einem Musikbot namens Suno. Er hat total entspannt die richtigen Prompts eingegeben und in absoluter Rekordzeit, also weit vor Mitternacht, einen fertigen, komplexen Song erschaffen. Er hat die Begrenzung seines eigenen Verstandes schlichtweg umgangen.
Das wirft eine wirklich entscheidende Perspektive auf unseren Alltag. Man muss sich mal fragen,
Wie viel von unserer eigenen Energie verschwenden wir eigentlich jeden Tag damit, uns gegen die Realität unserer Widersprüche zu wehren?
Wahrscheinlich wahnsinnig viel.
Dieses Denkmodell lädt uns eben nicht zur Resignation ein, sondern zu einer radikalen, expansiven Akzeptanz. Der Widerstand gegen das, was gerade ist, verbraucht oft mehr Energie als das eigentliche Problem selbst.
So, was bedeutet das nun alles für dich? Wir sind am Ende unserer tiefen Reise in das Große und angekommen. Und ich möchte dir jetzt einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben. Denk doch jetzt, genau in diesem Moment, mal an das größte Paradoxon in deinem eigenen Leben. Den einen Konflikt, sei es im Job, in der Familie oder einfach in dir selbst, den du vielleicht schon seit Monaten verzweifelt zu lösen versuchst.
Wo man sich einfach im Kreis dreht.
Genau, wo du das Gefühl hast, in deinem eigenen kleinen Kristallgefängnis zu sitzen.
Was würde passieren, wenn du heute beschließt, dass dieses Problem überhaupt gar keine Lösung braucht?
Einfach loslassen. Was wäre, wenn beide Seiten deines Konflikts einfach vollkommen gleichberechtigt koexistieren dürfen, während du jetzt gleich in die Küche gehst, dir vielleicht noch einen Kaffee machst und einfach entspannt dein Leben weiterlebst?
Es ist ein gedankliches Experiment, das dich absolut nichts kostet, das aber laut diesem Modell das Potenzial hat, die gefühlte Schwerkraft eines Problems augenblicklich aufzulösen.
Ja.
Wir laden dich ein, dieses Werkzeug in der kommenden Woche in deinem Alltag einfach mal zu testen. Erlaube dem Problem zu sein und erlaube dir gleichzeitig, völlig frei davon zu sein. Und dann beobachte einfach, was sich verändert.
Wir danken dir, dass du dich heute mit uns auf dieses faszinierende, unkonventionelle Denkmodell eingelassen hast. Es war wild, es war tiefgründig und vielleicht ganz vielleicht genau der Paradigmenwechsel, den du heute gebraucht hast. Pass auf dich auf, bleib präsent und bis zur nächsten tiefen Betrachtung. Ciao.
Ciao, mach's gut.